Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Ab wann ist es draußen für euch eigentlich zu heiß? Also ich für mich muss sagen, 35 Grad, das ist die absolute Grenze. Danach wird es für mich wirklich schwierig. Wir reden aber jetzt natürlich von Hochsommer und der Möglichkeit, dass ich mich irgendwie abkühlen kann. Ach ja, und kein Sport natürlich und vor allem auch keine körperliche Arbeit. Wobei ja auch geistige Arbeit ab einer gewissen Temperatur echt schwierig wird. Bereits ab einer Raumtemperatur von über 26 Grad gelten in Deutschland Regelungen für den Arbeitsschutz. Auf der Webseite des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit habe ich auch Zahlen gefunden. Hier liegt die Grenze für die Außentemperatur bei der magischen 30 Grad Celsius Marke. Wenn dieser Wert über einen längeren Zeitraum überschritten wird, fühlen sich viele Menschen nicht mehr wohl. Für den Körper sind Hitzewellen nämlich eine extreme Belastung. Im schlimmsten Fall kommt es sogar zu einem lebensgefährlichen Hitzschlag. Ich bin Martin Hoffmann und heute sprechen wir über die Auswirkungen von Hitze. Was machen zu hohe Temperaturen mit unserem Körper, mit der eigenen Leistungsfähigkeit und unserem Wohlbefinden? Und wie steht es bei dem Thema Hitze eigentlich um den Arbeitsschutz? Ihr merkt, das Thema hat wirklich viele Dimensionen, da gibt es einiges zu besprechen. Meine Reise beginnt in Freiburg. Hier bin ich mit Professor Dr. Andreas Matsarakis verabredet. Er ist Biometeorologe am Lehrstuhl der Umweltmeteorologie an der Universität Freiburg. Er forscht unter anderem zum Thema Hitze und die Auswirkungen auf den Menschen. Den Arbeitsschutz, den habe ich ja gerade auch schon angesprochen. Hitze ist pure Anstrengung für den Körper. Dadurch sinkt nachgewiesen die Leistungsfähigkeit. Entscheidungen fallen schwerer, Aufmerksamkeit und Konzentration leiden. Und dadurch steigt natürlich auch das Risiko für Fehler, Unfälle oder gesundheitliche Probleme. Hanna Binder ist Juristin, Arbeitsrechtlerin und Landesbezirksleitung bei Verdi Baden-Württemberg. Was Unternehmen beachten müssen und welche Rechte Arbeitnehmende in Sachen Hitzeschutzmaßnahmen haben, darüber will ich mit ihr reden. So, ich bin jetzt in Freiburg angekommen und wie sollte es anders sein? Das Wetter ist natürlich mal wieder hervorragend, so wie man es im schönen Breisgau gewöhnt ist. Sonne, die Temperaturen noch sehr angenehm. Zugegeben ist es ja auch noch kein Hochsommer, aber gerade in Südbaden steigen die Temperaturen im Sommer gerne mal über die 35 Grad Marke. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Professor Matsarakis und er hat gesagt, ich soll einfach hoch in sein Büro kommen. Wertmannstraße 10, hoch in den zweiten Stock. Und viele Büros gibt es ja gar nicht. Das müsste es auf jeden Fall sein.
Herein.
Hallo Andreas, hallo.
Hallo Martin, willkommen in Freiburg.
Andreas, sag mal, welche Hitzetrends erwarten uns denn so in den nächsten Jahren? Wenn du das so ganz grob mal in die Glaskugel gucken würdest, was kommt da auf uns zu?
Wir sind jetzt schon beim Thema Klimawandel. Mhm. Aktuelles Thema natürlich, dass wir den Klimawandel jetzt schon erleben, das ist klar. Wir haben seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre den klaren Beweis, dass natürlich der Mensch hier mit im Spiel ist in Bezug auf die Auswirkungen. Und wenn wir das extrem nehmen, was uns in Zukunft am meisten beschäftigen wird, das ist die Hitze. Und hier sehen wir einen klaren Trend, dass die Hitze öfters vorkommen wird. Wir sehen aber auch den Trend, dass die Andauer von extremer Situationen länger andauern wird und die werden häufiger, länger und intensiver sein.
Wenn wir jetzt über extreme Hitze sprechen, welche Temperatur ist extreme Hitze bei uns?
Es gibt noch keinen klar definierten Wert. Es gibt nur eine magische Temperatur.
Und die ist wie?
Jetzt ist es ein bisschen komisch. Die ist 37.
37?
Das ist die Kerntemperatur des Menschen, weil die Prozesse hier, das ist die Stabilitätstemperatur nicht der Erde, sondern des Menschen. Insgesamt würde ich sagen, zu Beginn, Spätfrühling, Beginn des Sommers ist es ein bisschen niedriger. Man kann sagen, vielleicht 29, 30 Grad, je nachdem. Aber hier muss ich auch betrachten, wie ist die Nacht gewesen? Habe ich mich abgekühlt? Habe ich einen erholsamen Schlaf gehabt? Also so einen direkten Wert kann man nicht geben. Auf jeden Fall, wenn die Temperatur, die Lufttemperatur höher ist als meine Hauttemperatur, ist es ein Alarmzeichen.
Aber total spannend, also gerade 37 Grad ist ja total einleuchtend, wenn man.
Ja, das ist die Kerntemperatur des Menschen.
Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich hatte jetzt so eine magische Grenze. Ich hatte so 40 Grad irgendwie so als dieses ganz krasse quasi nach oben. Und wir hatten jetzt in den letzten, wenn man die letzten Sommer anschaut, hatten wir ja immer mal wieder Regionen in Deutschland, die so, ich sage es mal, die 40 angekratzt haben, so ein bisschen.
Ist ein guter Punkt. Und das ist ganz wichtig bei der Hitze. Wenn es länger andauert, kann es natürlich dann sein, dass die Anzahl der Hitze oder diese Situationen länger zwar andauert, aber weniger sind. Mhm. Aber trotzdem ist sie da. Von dem her ist es auch ganz wichtig, die Situation, wenn ich einen Schwellenwert habe und ich sage, bei 30 oder 35 beginnt jetzt eine intensive Hitze und ich habe 10 Tage vorher mal 34,5, fällt es ja durch in meinen Kriterien. Und die Frage ist dann, was passiert nach einer extremen Situation oder nach einer Hitzewelle? Da wird es dann kühler, aber da wird dann die Feuchte. Wenn ich jetzt die Leute frage, unter welchen meteorologischen Faktoren oder welche extreme Situation leidet ihr am schlimmsten? Und dann kann ich nur sagen, bei 35 Grad, ich fühle mich wohl, wenn es trocken ist. Aber bei 29 Grad und feucht ist, da kriege ich keine Luft. Aus dem einfachen Grund, weil ich kann das, was ich schwitze, nicht verdunsten lassen. Das heißt, wir haben hier so ein Konglomerat verschiedene Faktoren, die gleichzeitig wirken. Das ist nicht nur die Lufttemperatur, ist die Feuchte, ist aber auch der Wind. Was machen die Leute, wenn es feucht ist beziehungsweise zu warm ist? Die nehmen einen Fächer, die machen Luft ein bisschen, damit es verdunstet. Und dann kommt natürlich die Beeinflussung dieser Sonnenstrahlung.
Also es sind viele Faktoren, die mit Richtig. Reinkommen und nicht nur die Temperatur
ja.
alleine. Ich habe noch eine Frage dazu, weil in der Recherche habe ich mir Hitzeperioden angeschaut, habe gesagt, okay, na wie ist es denn, wenn eine sehr hohe Temperatur, ich habe jetzt nur auf Temperatur geschaut, über einen längeren Zeitpunkt einfach herrscht. Und ich fand total spannend, dass das nicht als Naturkatastrophe definiert wird oder nur bedingt und da ist man sich nicht irgendwie nicht so einig. Warum ist das so oder habe ich das falsch verstanden? Ist Hitze eine Naturkatastrophe?
Ich sehe jetzt erstmal positiv, Indien hat Hitze als Naturkatastrophe definiert. In Deutschland hat es solche Bestrebungen gegeben, die sind aber gestoppt worden.
Warum?
Da müssen wir die Ministerien fragen. Diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Die Frage ist, ab wann definiert man das als Naturkatastrophe? Würde ich sagen, wenn wir sehen, und wir wissen, wissenschaftlich bewiesen, dass die Mortalität ansteigt, dass es eine Belastung für das System ist. Die Straßen brechen zu stark auf, dass man praktisch kein Auto fahren machen soll. So weit kommt es in Deutschland, hoffe ich nicht. Würde ich das als Naturkatastrophe definieren? Ich würde mal sagen, wenn 50% der Landkreise in Deutschland durch eine Hitzewarnung gewarnt werden, dann sollte man überlegen, ob man das nicht als Naturkatastrophe betrachtet.
Was passiert denn in dem Körper, wenn es zu heiß wird?
Wir sind wieder bei der magischen Zahl 37. Mhm. Das ist die Stabilitätsgeschichte. Hat zwar eine tageszeitliche Variation, hat unterschiedliche, würde ich mal sagen, ist unterschiedlich bei Mann und Frau und so weiter. Wenn diese 37 Grad anfangen zu hoch zu werden, kommen wir in den kritischen Bereich. Und dieser kritische Bereich, und jetzt kommt die andere Geschichte. Als ich angefangen habe, mich mit der Thematik zu beschäftigen, habe ich auch in meiner Vorlesung drin und sagte, was ist so ein kritischer Wert? Das ist die 38,3 Kerntemperatur. Womit kann ich dann sagen, was passiert da? 38,3 ist schon mal sehr hoch. Wenn
das ist schon Hitze Fieber da, eigentlich.
Es ist schon eigentlich Fieber. Ja, ja, klar. Ja. Was passiert als erstes? Erstes kommt dieses, oh mein Gott, es ist mir zu heiß. Was ist das nächste? Ich vertrage diese Situation nicht. Das dauert jetzt schon seit 3 Tagen, habe ich diese Situation. Ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich schlapp und alles Mögliche. Jetzt kommt die Geschichte. Ich habe schon eine Vorbelastung. Gleichgültig, ob es chronische Krankheit sind. Kann auch Stress sein, kann auch die Arbeit sein. Kein richtiges Verhalten. Ja, dann kommt die nächste Stufe. Irgendein Organ kann kollabieren oder kann versagen.
Gibt es da irgendwie eine Rangfolge? Also gibt es irgendwelche Organe, die als erstes wahrscheinlich unter dem Druck zusammenbrechen?
Ja, als erstes jetzt mal die Blutzirkulation, praktisch der Kreislauf, und dann kommen die anderen, Herz, Lunge, je nachdem wie die Belastung der Menschen ist. Dann kommen auch die anderen Organe. Wie gesagt, ich bin kein Mediziner, das wissen die Mediziner am besten. Und dann kommt das Organversagen, dann kommt das Multiorganversagen und dann ist die Einlieferung im Krankenhaus, das heißt, das ist die Morbidität. Und dann kommt nach der Morbidität die Mortalität. Und wir sehen, früher haben wir das nach dem zweiten, dritten Tag von der Hitze gesehen. Mittlerweile sehen wir das natürlich schon, weil die Vorbelastung höher ist, sehen wir das viel früher. Interessant ist, vor 3 Jahren vielleicht ist so ein Artikel rausgekommen, es war in irgendeinem britischen Journal, ich weiß es nicht mehr, und da hieß es, es gibt 27 Arten an Hitze zu sterben. Ich kenne mehr, Mediziner kennen wahrscheinlich auch mehr. Die Frage ist, was definiere ich dann praktisch als welcher Faktor? Die Leute sterben nicht direkt an den hohen Temperaturen, sondern sie haben eine Belastung durch ein Organ. Und bei Hitze, das ist insgesamt bei der Umwelt, dass natürlich das auch passieren kann. Das heißt, ich habe die Reihenfolge. Unwohlsein, Leistungsminderung, und dann kommt die Morbidität und dann kommt die Mortalität.
Ab wann ist diese Leistungsminderung, die du ansprichst, ab wann ist die messbar?
Ich würde sagen, zu Beginn des Sommers ist es irgendwas. Wir haben noch eine andere magische Zahl. Es ist nicht so viel eine magische Zahl. Das ist das, wo wir uns am meisten wohlfühlen. Im Sommer ist so 20, 25 Grad. Bei 27 Grad ist immer noch angenehm. Da verbrauchen wir die wenigste Energie. Jetzt kommt der große Unterschied, dass die Belastung bei jüngeren Menschen etwas früher anfängt, 29, 30 Grad. Bei den älteren Menschen, weil die Thermoregulation anders ist, beginnt das viel später. Aber der Grad, das ist die extreme Belastung bei den älteren Menschen, die ist dann früher wie bei den jüngeren Leuten. Mhm. Also da gibt es eine Schwankungsbreite. Ich würde sagen, alles, was über 27, 28 Grad geht, da beginnt es hier nach Fitnesszustand, Gesundheitszustand, beginnt schon an. Aber ich kann hier nicht mehr schon bei 27 Grad eine Warnung rausgeben, sondern ich muss hier natürlich selber Maßnahmen ergreifen, trinken, weniger Aktivität und so weiter. Hinzu, also man kann das nicht genau mit solchen Werten hier festlegen. Wie gesagt, es gibt nur eine magische Zahl, die 37.
Wie zeigt sich denn, ich sage jetzt mal, dieser Hitzestress, den man haben kann bei der kognitiven Leistungsfähigkeit? Mhm. Was sind da so die ersten Anzeichen, die ich spüre, wo ich merke, okay, ich muss gegensteuern?
Ich kann mich nicht konzentrieren. Und ich kann mich nicht konzentrieren. Nervosität taucht natürlich dann auf. Das sind, wie gesagt, wenn es 27 Arten zu sterben gibt, ist natürlich die Anzahl der anderen Beeinträchtigungen weitaus mehr. Es ist auch unterschiedlich wahrscheinlich von Mensch zu Mensch. Bei einem anderen ist es die Unruhe, bei dem anderen ist es natürlich keine Konzentration. Da gibt es viele Sachen. Aber im Prinzip ist es erstmal das Unwohlsein. Das ist natürlich erstmal Unwohlsein und Leistungsminderung. Du kannst von mir sagen, meine Betriebstemperatur, die beste Betriebstemperatur, damit ich produzieren kann, damit ich Sachen machen kann, ist 19 Grad. 18, 19 Grad. Das ist ein Bereich, wo meine Hände noch ein bisschen kalt sind. Da funktioniere ich am besten.
Ab wann würdest du sagen, ist es eine kritische Hitzebelastung, wenn wir jetzt über den Arbeitsplatz sprechen? Also die 26 Grad, die hast du ja schon angesprochen, aber sind wir da schon im kritischen Bereich oder geht es da eigentlich los?
Da geht es schon los. Bei 30 sollten Maßnahmen ergriffen werden durch den Arbeitgeber, dass man Wasser gestellt bekommt. Ich bevorzuge natürlich Wassermelone.
Bei 30 Grad erst?
Ja, dass Maßnahmen ergriffen werden durch den Arbeitgeber laut der Arbeitsstättenverordnung ist bei 30 Grad.
Wie kann ich mit den Risiken umgehen?
Jetzt sind wir doch bei der Frage, wann gehöre ich zu einer Risikogruppe? Mhm. Nach 3 Tagen Hitze. Und das Problem ist nicht die Situation während des Tages, sondern auch die Situation während des Nachtes. Wenn ich 3 Tage, 3 Nächte nicht ruhig, keinen erholsamen Schlaf hatte, gehe ich ja immer mit einem höheren Level rein. Nach 3 Tagen sind wir leider, auch wenn wir gesund sind, gehören wir einer Risikogruppe an.
Da sind wir eigentlich alle Risikogruppe.
Richtig. Und das ist natürlich auch die Frage. Und da kannst du keine Schwellenwerte nehmen und da kannst du sagen, das geht mich nichts an und so weiter. Und da hilft es natürlich dann nur, solche einfache Maßnahmen zu reduzieren. Ich habe es mal letztes Jahr auch mit der Presse gemacht oder auch jetzt gerade die Woche mal einen Artikel drüber publiziert. Es gibt ziemlich einfache Maßnahmen, die man nehmen kann. Als allererstes informiere ich mich. Gibt es eine Hitzewarnung? Ist das was Offizielles? Und dann geht's mit dem Trinken, Aktivitäten reduzieren, die Nahrungsaufnahme, die ich dann habe, die Sonne meiden und so weiter. Es sind 6, 7 Maßnahmen und die allerwichtigste Maßnahme, die letzte, ist auf seine Mitmenschen achten. Das wird natürlich oft vergessen. Denn wenn ich nicht fit bin oder nicht, sagen wir so, krank bin, dann habe ich das Problem natürlich, dass ich das nicht realisiere. Ja, und von dem her sollte man natürlich auch auf seine Mitmenschen achten. Ist eigentlich auch Teil der Hitzewarnung. In den Hitzewarnungen gibt es auch irgendwelche Vorschläge, was man für Maßnahmen ergreifen kann. Und bei der Stufe 2, wir haben ja 2 Stufen aktuell in Deutschland in Bezug auf die Hitzewarnungen. Stufe 2 sagt dann, achten Sie auch auf Ihre Mitmenschen.
Thema Trinken nochmal ganz kurz. Was ist da so eine Empfehlung? Sind es diese 2 Liter? Ich habe mal irgendwas mit 2 Liter gelesen, oder?
Manche Leute sagen 2 Liter. Es ist ja nicht nur das Wasser, man isst ja Salate. Ich habe ja vorhin gesagt, ich hätte gerne als Maßnahme die Wassermelone. Die ist ja besteht aus 20. Was machen die Griechen im Sommer? Wassermelone mit Schafskäse. Dann habe ich natürlich dann auch
Elektrolyte
auch noch und so dazu, weiter. Alles, ja. Das gehört alles dazu. Das ist individuell unterschiedlich. Man sollte natürlich darauf achten, dass man Flüssigkeit ausreichend trinkt, also zu sich nimmt. Ich habe mal gesagt, viel trinken. Dann bin ich von Medizinern zurechtgewiesen worden. Wir haben gesagt, ausreichend trinken, was natürlich auch richtig ist. Und dann kommt aber noch der weitere Punkt dazu. Viele Salate, viel Essen, was wir im Sommer zu uns nehmen, das hat natürlich auch sehr viel Wasser. Und dann kommt auch aber noch ein negativer Faktor hinzu. Ich kenne das von den Kollegen, ein Gerontologe, der mir gesagt hat, der Körper kann 0,8 Liter pro Stunde Wasser aufnehmen. Alles andere, was man zu sich nimmt, das wird dann wieder ausgeschieden. Also das muss balanciert sein.
Wenn wir über Risikogruppen sprechen, natürlich ist Alter mit dabei. Wie sieht's aus mit besonderen Medikamenten? Wie sieht's aus bei Schwangerschaft? Dann wahrscheinlich diese 3 Tage schrumpfen dann immer weiter zusammen, oder?
Also die richtige Beschreibung oder die Beschreibung der Risikogruppe, so wie ich sie kenne, ist kranke Menschen, alte Menschen, Kinder. Sollte aber noch die Schwangerin dabei sein. Das ist genau das, was momentan aktuell international auch sehr viel geforscht wird, wie das bei Kindern und Schwangeren wirkt. Und das sind die Risikogruppen. Und für die gilt es natürlich schon am ersten Tag der Hitze. Das gilt eigentlich über den ganzen Sommer schon, wenn ich Temperaturen, jetzt sage ich zwar einen Wert, 29, 30 Grad habe, sollte ich natürlich dann sagen, okay, das ist eine Belastung. Für jemanden, der krank ist, kann natürlich ist die Belastung schon natürlich vorher da.
Gibt es spezielle Kühlstrategien?
Ja, ja.
So, wie kann ich meinen Körper gut runterkühlen? Wie mache ich das?
Wichtig ist die Extremitäten. Am wichtigsten, du kannst natürlich deine Füße in einen Eimer reinmachen mit kaltem Wasser.
Das habe ich wirklich gemacht und das hat bei mir super funktioniert.
Das funktioniert super. Die Mädels haben es so gemacht, die haben die Tücher genommen, die Papiertücher haben sie nass gemacht und haben sie auf die Extremitäten gemacht oder im Nacken gemacht. So, das gilt für gesunde Menschen. Habe ich aber ein Wehwehchen, kann ich das nicht machen aus dem einfachen Grund, weil es schnell zu einer Abkühlung kommen kann. Und dann gibt's noch so, sagen wir so, für Leute, die arbeiten, Feuerwehren oder Rettungsdienste und so weiter, oder Leute, die draußen arbeiten, so Kühlwesten. Mhm. Oder es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also da gibt's einfache Geschichten. Wo ich kein Freund bin, sind für eine personalisierte Klimaanlage, die man anzieht, also einen ganzen Körper und dann auf die 20 Grad kühlt. Denn wenn du dann rauskommst bei 35 Grad, kriegst du natürlich dann einen Kollaps dort. Die südlichen Länder machen es ganz einfach, die machen Siesta. Wobei, bei Siesta gibt es ein Missverständnis. Die Leute meinen, Siesta heißt schlafen. Nein, Siesta heißt runterkommen, Aktivitäten reduzieren.
Über Schlafen müssen wir auch gleich noch reden. Wie schnell erhole ich mich denn von der Hitze und welche Rolle spielt der Schlaf?
Der Schlaf ist die wichtigste Maßnahme gegen Hitze. Das heißt, ich kann mir dort erholen aus dem einfachen Grund, wenn ich keine Aktivität habe und die Bedingungen stimmen. Wenn ich das schaffe, in einem Raum dann in der Nacht unter 19, 18 Grad zu kommen, ist gut. Meistens gelingt uns das nicht. Problem ist dann auch die Feuchte, wenn wir die Fenster aufmachen, dass die Feuchte, die draußen ist, durch die Bäume oder durch alle Möglichkeiten, auch durch die Feuchte, die wir selber ausatmen und so weiter. Schlaf ist die wichtigste Maßnahme, die ich dann habe, um möglichst am nächsten Tag mit einem geringeren Level an Belastung. Wenn ich 3 Tage natürlich nicht geschlafen habe, gehe ich ja mit einem höheren Level. Deswegen ist auch der Unterschied zwischen Tag und Nacht hier geringer und somit bin ich sehr schnell auch in dieser Risikogruppe.
Dann haben wir aber diese tropischen Nächte. Ich glaube, tropische Nacht ab 25 ja. Grad, glaube ich.
Nee, 20.
Oder ab 20 sogar schon. Ich dachte ja. 25. Aber wir hatten ja jetzt auch, wenn ich an das letzte Jahr denke, da hatten wir ja einige Nächte, die auch über 25 Grad waren. Gerade wenn man, ich sage es mal, in der Stadt auch noch wohnt, wo sich dann auch noch mal alles noch mal mehr staut. Wie mache ich das dann? Also meine Wohnung kühlt sich nicht runter. Klassiker, Fenster auf und dann nasses Tuch davor?
Am besten ist es, man nimmt, also ich finde, man kann vor dem Schlafen gehen ein bisschen den Körper abkühlen mit solchen Kühlpads oder anderen Möglichkeiten, die man hat. Und wenn man den Raum kühlen möchte, dann wäre ganz gut, nasse Bettlaken oder vielleicht die Bettlaken in Tiefkühltruhe reinzumachen für eine halbe Stunde und so weiter. Die helfen aber auch nicht die ganze Zeit. Die haben aber natürlich, die Bettlaken haben die Möglichkeit, weil sie besser verdunsten können und auch ein bisschen die Luftzirkulation auch ein bisschen anders ist. Muss man aufpassen. Manche Leute mögen das auch nicht. Aber ich denke mir, die Kombination zwischen Verhalten, die Räume nicht aufheizen zu lassen, dass sie schneller abkühlen werden und dann selber mit Maßnahmen. Ich habe es mal, glaube ich, letztes Jahr mal probiert mit dem kühleren Bettlaken. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Andreas, vielen, vielen Dank. Magische Zahl 37. Ich werde sie nicht mehr vergessen. Vielen Dank. Hab da sehr viel mitgenommen für mich.
Sehr gerne.
Ich muss sagen, ich finde es ja immer wieder krass, wenn man sieht, was politisch und gesellschaftlich gegen Hitze getan wird und dass es eigentlich nur reine Symptombekämpfung ist. An die Ursachen gehen wir nicht oder nur halbherzig ran. Ich bin jetzt echt gespannt auf das Gespräch mit Hanna Binder. Sie leitet bei Verdi den Landesbezirk Baden-Württemberg. Als Gewerkschafterin ist ihr das Thema Arbeitsschutz natürlich extrem wichtig. Eine Forschungsstudie der Uni Passau und Uni Bern hat ergeben, dass bei Außentemperaturen von über 30 Grad die Arbeitsunfälle um 7,4% zunehmen. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, ich bin jetzt in der Theodor-Heuss-Straße 2 in Stuttgart, mittendrin im Kessel. Und hier staut sich im Sommer nicht nur der Verkehr, sondern auch die Hitze. Verdi sitzt im Haus 1. Ich bin jetzt echt gespannt auf das Gespräch mit Frau Binder. Und hier ist schon das Verdi Rot. Ich gehe jetzt einfach mal rein. So.
Da sind Sie ja schon. Wunderbar. Herzlich willkommen bei Verdi Baden-Württemberg.
Hallo, Frau Binder. Frau Binder, gibt es in Deutschland sowas wie hitzefrei?
Sowas wie hitzefrei? Sie meinen so wie an der Schule?
Ja, genau so. Also.
An Schulen gibt es ja nach wie vor immer wieder mal. Und auch in der Arbeitswelt muss das eigentlich gewährt werden, wenn wir über 35 Grad haben und keine Hitzeschutzkonzepte wirklich da sind. Weil das ist so die Grenze, wo der Arbeitsschutz sagt, also ab jetzt ist es definiert als Hitzearbeit. Und dann darf nur noch gearbeitet werden, wenn wirklich Maßnahmen ergriffen werden vom Arbeitgeber. Also so Sachen wie Luftschleusen, Wasser, Duschen und Abkühlungspausen, eben so wie man es kennt aus Großbäckereien oder der Stahlindustrie, Gießereien, sowas.
Was genau sind Abkühlungspausen?
Ja, Abkühlungspausen bedeutet, dass wenn ich in einem stark hitzeexponierten Bereich arbeite, dass ich dann Pausen brauche, wo der Körper abkühlen kann. Das heißt, ich brauche dann auch einen Pausenraum, der gekühlt ist, wo ich dann auch tatsächlich runterkühle. Also nicht nur einfach eine Pause von der Arbeit mache im gleichen heißen Raum, sondern eben einen klimatisierten Raum oder wie gesagt einen Raum, wo dann eine Luftdusche ist oder wo auch mit Wasserkühlung gearbeitet wird und der Körper dann tatsächlich auch wieder runterkommt von den hohen Temperaturen.
Ab wann gilt denn Hitze arbeitsrechtlich, und das ist ja dann immer noch mal eine kleine Unterscheidung, als relevante Belastung? Gibt's da Grenzwerte, gibt's da Gefährdungsbeurteilungen? Wie läuft es?
Ja, es gibt alles beides, ja. Also es muss eigentlich grundsätzlich für jeden Arbeitsplatz, egal wo der ist, eine Gefährdungsbeurteilung vorliegen. Und in der Gefährdungsbeurteilung wird natürlich auch berücksichtigt, kann es an diesem Arbeitsplatz und diesem Arbeitsort und bei dieser Tätigkeit zu einer hohen Hitzeexposition kommen. Und wir haben im Arbeitsschutzgesetz, da haben wir auch Grenzen drin, Temperaturgrenzen, die so einen gewissen Anhaltspunkt bieten. Man muss aber wirklich immer sagen, Ausnahmen bestätigen auch die Regel. Also man muss wirklich auch nochmal auf die individuelle Hitzeverträglichkeit auch gucken. Das ist auch eine Aufgabe, die dann man auch in den Betrieben und Dienststellen hat, dann auch wirklich da nochmal zu gucken, wie ist es denn bei uns und trifft denn diese Grenze mit 26 Grad, mit 30 Grad, mit den bereits genannten 35 Grad, trifft die auf uns zu? Also bei 26 Grad, da ist es so, dass eigentlich der Arbeitgeber Maßnahmen ergreifen muss für alle, die gesundheitlich vorbelastet sind.
26 Grad innen, oder? Also das ist in Büros oder ist es
genau,
auch draußen?
Ja, das ist in den Büros, aber das natürlich greift es auch, das betrifft ja diejenigen, die außen arbeiten genauso oder die auch im Außendienst im Auto unterwegs sind oder ähnliches. Also ich glaube, mittlerweile gibt es wenig Autos, die keine Klimaanlage mehr haben, aber früher war das mehr ein Thema. Es ist aber trotzdem immer noch so, dass auch immer noch Arbeitgeber Autos zur Verfügung stellen, die auch noch keine Klimaanlage haben. Das ist natürlich dann auch ein Innenbereich, ja.
Da hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, muss ich gestehen, ja. Dass man im Auto da natürlich draußen unterwegs ist. Okay, also 26 Grad, das hatte ich auch gelesen. Ich sage jetzt mal trotzdem irgendwie indoor, also im Büro, im Auto. 30 Grad dann draußen, wenn man zum Beispiel auf der Straße arbeitet oder Bauarbeiten, irgendwie in so eine Richtung dann eher, oder?
Nee, 30 Grad ist einfach quasi die nächste Grenze. Also die 30 Grad Grenze ist, da müssen dann für alle Beschäftigten auch Maßnahmen ergriffen werden. Also das ist quasi diese Staffelung 26 Grad, 30 Grad, 35 Grad bei der Arbeit. Und ab 30 Grad müssen für alle Beschäftigten geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um eben die Hitzeexposition zu vermeiden und nicht mehr nur für diejenigen, die gesundheitlich vorbelastet sind. Ja, was gesundheitlich vorbelastet ist man natürlich, wenn man bestimmte Erkrankungen hat oder Kreislaufprobleme, aber auch in der Schwangerschaft möglicherweise. Da gibt's dann eben noch extra Regelungen. Da muss auch eine extra Gefährdungsbeurteilung dann gemacht werden für diese Menschen oder für Schwangere eben.
Jetzt sprechen Sie gerade Schwangere an. Professor Mazarakis hat auch genau gesagt wie Sie. Also das ist natürlich eine sehr individuelle Sache, wie wir auch Temperaturen wahrnehmen. Wie wird das denn dann gemacht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehr anfällig für Wärme, für Hitze bin, dann können ja für mich 26 Grad schon wirklich sehr, sehr belastend sein. Auch, ich sage es mal, wenn ich eine reine Bürotätigkeit mache, wo ich jetzt nicht unbedingt sehr körperlich arbeiten muss.
Ja, das ist einerseits ein Einzelfall. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man auch individuelle Gefährdungsbeurteilungen macht, die den Arbeitsplatz betreffen und dann auch noch mal drauf schaut, wie ist es dann für den Einzelnen. Deswegen sage ich immer, also es gibt diese gesetzlichen Vorgaben und die Schutzregelungen, aber wichtig ist eben auch, was für eine Kultur habe ich da im Betrieb oder in der Dienststelle dazu und welche Regelungen habe ich ganz konkret vor Ort, weil jetzt mal weg von den eigentlichen Maßnahmen hin zur Umsetzung der Maßnahmen. Also das eine ist, wir haben eigentlich gute Schutzregelungen in den Gesetzen vorgesehen, aber die Frage, die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Beschäftigten oftmals die viel größere ist, so wie Sie sagen, wie kann ich denn da konkret jetzt auch dazu kommen, kann ich meine Arbeit einfach niederlegen oder verweigern oder wen muss ich vorher fragen, wenn ich jetzt sage, für mich, ich gehöre zu den gesundheitlich Vorbelasteten, also für mich ist diese 26 Grad Grenze schon das Wichtige und nicht erst die 30 Grad Grenze. Dann kann ich natürlich individuell auch das mit meinem Arzt besprechen und mein Arzt kann entsprechende Untersuchungen machen und kann mir dann einen Attest ausstellen und kann sagen, okay, diese Person, obwohl da jetzt keine Schwangerschaft vorliegt oder keine spezifische Erkrankung diagnostiziert wird, aber diese Person, da habe ich festgestellt, die ist trotzdem auch besonders körperlich belastet bei Hitzeentwicklung, weil sie es einfach schlechter verträgt. Da geht der Kreislauf gleich in den Keller und so weiter und so fort. Also das kann ich individuell feststellen lassen und das meinem Arbeitgeber individuell vorlegen. Besser finde ich aber, wenn man im Betrieb oder in der Dienststelle eben auch klar und konkret geregelt hat, welche Regelungen greifen bei uns, an welcher Form von Arbeitsplätzen und wer ist auch für die Überwachung zuständig. Und da gibt es auch viele, die das schon gemacht haben, weil wir sind da ja in der vollen Mitbestimmung in dem Bereich. Gesundheitsschutz, Arbeitsplatzsicherheit und so weiter, das sind alles voll mitbestimmte Bereiche im Betrieb und im Unternehmen, egal jetzt ob nach Betriebsverfassungsgesetz oder nach Personalvertretungsrechten oder Mitarbeitervertretungen. Und wenn die dann festlegen, was passiert und wer die Ansprechpartner sind und was konkrete Maßnahmen sind, dann habe ich es auch übersichtlicher. Dann muss ich nicht die KI oder Google fragen, sondern dann kann ich für mich im Betrieb konkret nachlesen, okay, was sind denn jetzt die Maßnahmen und wie kann ich auch darauf Einfluss nehmen, wenn ich sage, für mich passt es nicht aus meinen eigenen gesundheitlichen Einschränkungen heraus.
Aber ich habe jetzt rausgehört, man darf jetzt nicht einfach so aus von sich heraus die Arbeit niederlegen und sagen, okay, ist mir zu heiß zum Arbeiten, sondern man braucht auf jeden Fall erstmal so eine Art ärztliches Attest und am besten immer Rücksprache halten, höre ich jetzt so raus.
Naja, so absolut würde ich das nicht gerne formulieren, ja, weil es gibt natürlich schon diese harte Grenze bei 35 Grad, also bei Arbeiten über 35 Grad, wenn es keine Schutzmaßnahmen gibt, dann habe ich auch als Beschäftigter das Recht zu sagen, ich gehe jetzt. Aber das ist, glaube ich, die Ausnahme. Und die Frage ist ja auch dann immer am Ende, wenn es dann zum Streit kommt, um die Auseinandersetzung, wie kann ich das beweisen? Also dann gehen diese ganzen Dinge los. Deswegen finde ich es eben wichtig, dass man wirklich auch vorher das anspricht und darauf hinweist, dann sichert man sich als Beschäftigter auch selber ab. Ja, wenn ich vorher dem Arbeitgeber gesagt habe, ich habe diese und diese Tätigkeiten, was tust du, damit ich nicht bei über 35 Grad ungeschützt arbeiten muss? Und der Arbeitgeber dann sagt, ich tue gar nichts, ich kann nichts tun, weil die Arbeit muss gemacht werden, egal welches Wetter heute ist und egal wie heiß das wird, dann habe ich quasi auch selber mich abgesichert, ne, und hab dann eine Möglichkeit, das hinterher auch nachzuweisen, dass ich berechtigt auch die Arbeit dann verweigert habe.
Wenn die Arbeitgeberseite nichts macht, aber die haben ja auch Pflichten, oder? Die müssen ja eigentlich auch dafür sorgen. Welche Pflichten haben die denn in Sachen Hitzeschutz?
Also es gilt grundsätzlich das sogenannte Stopp-Prinzip. Kann man sich auch super leicht merken.
Stopp-Prinzip.
Mhm. Ja. Das bedeutet, dass zunächst die Frage gestellt werden muss der Substitution. Ja. Also ist diese Arbeit tatsächlich heute und jetzt, wo es so heiß ist, zwingend zu verrichten? Also Beispiel, wir haben lange Bauferien bei Hitze und im Winter, ja, weil es bestimmte Tätigkeiten gibt auf Baustellen, die können dann einfach nicht gemacht werden. Ja, ich kann nicht, und da gab es auch schon viele Arbeitsunfälle und auch teure Brände, ja, wenn bei zu großer Hitze zum Beispiel Schweißarbeiten durchgeführt werden, ja, und dann der Funkenschlag dazu führt, dass das Gebäude, das ich gerade saniere, abbrenne. Ja, das ist mal ein ganz krasses Beispiel, aber es ist nicht so, dass das nie vorkommt. Aber das zeigt einfach, es gibt Arbeiten, die können bei großer Hitze nicht sicher und gefahrlos durchgeführt werden. Deswegen also zunächst prüfen, muss diese Arbeit, die nur in der Hitze ausgeführt werden kann, muss die jetzt wirklich gemacht werden oder muss man sie nicht einfach ganz weglassen oder verschieben auf einen anderen Zeitpunkt?
Wie kann man denn Arbeitsabläufe hitzetauglich organisieren? Also ich denke jetzt an Arbeitszeiten, ich denke an Pausenregelungen, ich denke vielleicht, wie Sie gerade gesagt haben, naja, schwere Arbeiten vielleicht auch aufschieben oder mit einem Plan voraus. Man kennt ja auch so ein bisschen Wettervorhersagen, so ein bisschen. Man weiß ja auch, kommt da jetzt gerade eine Hitzeperiode oder nicht, dass man so plant. Aber auch zum Beispiel Schichtplanung, Nachtschicht und sowas. Wie mache ich sowas?
Ja, bei der Schichtplanung, da geht's natürlich wieder dann drum, kann ich jetzt eine Arbeit, die tagsüber in der Hitze ist, also kann ich auch die Arbeiten innerhalb der Schichten verändern oder sind die Arbeiten immer gleich, was in jeder Schicht gemacht werden muss? Also da kann man möglicherweise Verschiebungen machen, wenn es aber Sachen sind, die wirklich rund um die Uhr abgedeckt werden müssen, dann muss man unter Umständen eben auch längere Pausen mit einplanen zur Erholung. Und eben dann kommen die anderen drei Buchstaben von dem Stopp-Prinzip, das T, das O und das P, ja, nämlich die Frage nach technischen Maßnahmen, nach organisatorischen Maßnahmen und nach persönlichen Schutzmaßnahmen gegen die Hitze. Und da kann ich natürlich bei technischen Maßnahmen in vielen Bereichen, gerade wenn es natürlich im Gebäude ist, kann ich natürlich auch über entsprechende Klimatisierung was erreichen und Hitzeschutz am Gebäude, ja, da muss ich dann als Arbeitgeber investieren. Ich kann auch in Außenbereichen natürlich was erreichen. Wenn ich eine Baustelle habe, dann kann ich entsprechende Beschattungsanlagen aufstellen und wie gesagt auch Wasser duschen oder auch Ventilatoren und so weiter. Das kann ich auch draußen verwenden. Ich kann auch zum Beispiel jetzt für Briefdienstleister kann ich natürlich weniger dann jetzt mit Beschattung zum Beispiel arbeiten. Da geht's dann eher in den Bereich organisatorische Maßnahmen, dass ich dann möglicherweise eben Arbeitszeiten auch verschiebe oder Gleitzeitrahmen verändere und so weiter. Und zuletzt natürlich die persönlichen Maßnahmen. Das ist zum einen, dass der Arbeitgeber eben auch entsprechende Schutzkleidung bereitstellen kann. Und natürlich auch Getränke, ne, ist eigentlich das Minimum Ausstattung, ne, dass man viel trinkt, weiß ja jeder, dass das notwendig ist. Muss man aber auch mit bedenken, wer viel trinkt, muss unter Umständen auch öfters mal auf Toilette, also muss der Arbeitgeber dann auch mit bedenken. Und es gibt mittlerweile auch tolle Entwicklungen natürlich, was angeht irgendwie klimatisierte Kleidung oder Ähnliches. Das sind dann die Dinge, die da dann zum Tragen kommen.
Wo würden Sie denn sagen, welche Branchen haben so den größten Nachholbedarf, was Hitzeschutz angeht?
Also ich würde eher eine Differenzierung sehen zwischen Bereichen, wo wir aktive Betriebs- und Personalräte haben. Da, glaube ich, gibt's einen stärkeren Fokus insgesamt auch auf Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und damit auch auf Hitzeschutz und gute Regelungen als die Bereiche, wo Beschäftigte eben ihrem Arbeitgeber so etwas ungeschützter, ohne Tarifverträge, ohne betriebliche Regelungen, ohne Gewerkschaft und ohne Mitarbeitervertretung gegenüberstehen.
Was kann ich denn als Beschäftigter ganz konkret tun, wenn jetzt mein Arbeitgeber nicht handelt? Also wenn da nichts passiert, Betriebsrat zum Beispiel eingeschaltet, die sind ja sowieso schon tätig in solchen Bereichen, gucken, dass das umgesetzt wird. Aber Sie sprechen jetzt gerade auch die Betriebe an, die keinen Betriebsrat haben, also vielleicht auch sehr kleine Betriebe. Was mache ich denn? Wie kann ich da vorgehen?
Je konkreter, desto besser. Ja? Mhm. Also wenn Sie einen ganz konkreten Fall haben, dann ist immer egal, um welche Art von Auseinandersetzung es geht mit dem Arbeitgeber, ist immer wichtig, das zu dokumentieren. Also erstmal dokumentieren, wann bin ich welcher Hitzebelastung ausgesetzt gewesen und welche Auswirkungen hat es gehabt, ja, auf meine Gesundheit, auf meine Leistungsfähigkeit, auf meine Sicherheit. Weiß der Arbeitgeber das? Also es ist immer ganz wichtig, dass der Arbeitgeber das natürlich auch wissen muss. Ja, wir haben natürlich auch manchmal Arbeitgeber, die relativ weit weg sind von dem, was ihre Beschäftigten tun, wo der Arbeitgeber dann sagen kann, das habe ich ja gar nicht gewusst oder so. Ja, also deswegen, man muss den Arbeitgeber unbedingt in Kenntnis setzen und man muss ihn schon auch dazu auffordern, eben für Abhilfe zu sorgen und Maßnahmen zu ergreifen. Und wenn er das nicht tut, dann, wie gesagt, entweder ich gehe zum Betriebsrat, dann kann ich aber auch unter Umständen eben individuell meine Rechte auf Arbeitsschutz auch versuchen einzuklagen. Das ist natürlich immer möglich. Wir leben in einem Rechtsstaat. Das ist eine der aufwendigsten Arten, aber auch das ist natürlich am Ende möglich.
Das heißt, alles dokumentieren, Arbeitgeber auf jeden Fall in Kenntnis setzen. Dann braucht er natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit, die ihm zugestanden werden muss, dass da Änderungen reinkommen. Dann kann es, wenn dann nichts passiert, wird das rechtlich relevant.
Genau, und ergänzend auch natürlich den Arzt das mit dokumentieren lassen. Mhm. Also das gehört zum Dokumentieren auch dazu, dass wenn ich jetzt also wirklich gesundheitliche Folgen habe, dass ich das dann auch mit dokumentieren lasse und begleiten lasse von meinem Arzt.
Gelten nochmal gesonderte Schutzpflichten für besonders gefährdete Beschäftigte? Also ich sage jetzt nochmal Schwangere, Leute mit Vorerkrankungen, vielleicht auch Ältere. Ist es dann nochmal schärfer, was da
ja, also bei Schwangeren muss auf jeden Fall, ist es auch immer mit drin, so in der Gefährdungsbeurteilung. Wie gesagt, das gehört ohnehin dazu. Da wird nochmal besonders drauf geachtet. Da gelten nochmal andere Grenzwerte und Schutzvorschriften. Und da ist es auch, sage ich mal, etwas leichter dann für den Arzt, eine Bescheinigung auszustellen, dass man eben nicht arbeitsfähig ist. Ja, also das geht natürlich auch, wie gesagt, immer, dass der Arzt dann zu dem Ergebnis kommt, nee, das ist unzumutbar, das hält meinen Patienten nicht aus. Ja, das gefährdet die Gesundheit so sehr, dass ich den einfach krank schreibe. Ja, das ist sozusagen auch, also neben der Klage, so eine Ultima Ratio. Und bei Schwangeren passiert es relativ schnell, ja, dass die Ärzte dann auch sagen, ja, da ist eine echte Gefährdung. Und da kann jetzt nicht mehr gearbeitet werden. Natürlich gibt es für Schwerbehinderte auch. Ja, wir haben auch Schwerbehindertenvertretungen, die eingeschaltet werden können. Es gibt auch Arbeitssicherheitsbeauftragte in jedem Betrieb, in jedem Unternehmen, die natürlich auch dafür mit zuständig sind, die eingeschaltet werden können und die dann auch tätig werden müssen.
Jetzt arbeiten immer mehr Leute im Homeoffice auch. Wer trägt denn da die Verantwortung, wenn jetzt mein Arbeitsplatz zu Hause, mein kleines Büro so ein bisschen zum Hitzeraum wird?
Ja, das ist natürlich wieder das Problem, was wir generell bei Homeoffice haben. Homeoffice ist ja nicht der eindeutig definierte Begriff. Ja, wir haben die Telearbeit, bei der ist es klar, wenn ich vereinbart habe, ich habe meinen Arbeitsplatz zu Hause, dann ist es Telearbeit, dann ist der Arbeitgeber auch dafür zuständig, diesen Arbeitsplatz auszustatten und einzurichten. Und dazu gehört auch die Kontrolle, ob Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz eingehalten werden. Sprich, da muss er für die Ausstattung sorgen, da muss er mehr den Schreibtisch daheim bezahlen und da muss er auch die Hitzeschutzmaßnahmen daheim eindeutig bezahlen. Wir haben aber natürlich ganz viele, die das eher als flexible Arbeitszeit und wir sagen eher als mobile Arbeit dann betrachten, als Telearbeit. Und da ist es dann in der Verantwortung des Beschäftigten. Und da kann ich dann nicht zwingend verlangen, dass der Arbeitgeber jetzt diese Ausstattung mir bereitstellt. Aber auch da kommt es natürlich darauf an, welche Ausweichmöglichkeiten habe ich. Ja? Also ich kann als Arbeitgeber eben nicht sagen, dann arbeite von zu Hause, weil ich habe hier kein gekühltes Büro für dich. Ja, oder vielleicht sowieso gar kein Büro für dich, ja. Und dann davon ausgehen, dass das auf jeden Fall dann zu Hause die Verpflichtung des Arbeitnehmers ist, mir da eine Klimaanlage reinzubauen. Ja, das geht dann andererseits eben auch nicht.
Vielen Dank. Total spannend, hab da ganz viel mitgenommen. Und es gibt unglaublich viele Maßnahmen, die man ansetzen kann oder wo man ansetzen kann, dass Hitze und Arbeiten, dass das trotzdem irgendwie noch zusammengeht und vor allem, dass es auch verträglich bleibt für die Beschäftigten. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Also ich muss gestehen, ich habe das Thema Hitze wirklich deutlich unterschätzt. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Und wenn ich an das Gespräch mit Andreas Matsarakis denke, denke ich natürlich an die kritische Temperatur 37 Grad. Die hat sich bei mir definitiv eingebrannt. Aber natürlich auch an die verschiedenen Tipps und Ideen, wie man sich am besten runterkühlt. Und wenn ich an das Gespräch mit Hanna Binder denke, dann natürlich auch nochmal an die Pflichten, die ein Arbeitgeber hat in Sachen Hitzeschutz und was Sie als Beschäftigte tun können, nämlich alles zu dokumentieren. Ganz wichtig, vielleicht auch in Rücksprache mit Arzt oder mit Ärztin. Wie geht's denn euch bei zu hohen Temperaturen? Was macht ihr denn für euren Arbeitsschutz? Oder habt ihr euch vielleicht mit dem Thema noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt? Schreibt's gerne mal in die Kommentare und tauscht euch aus. Wenn ihr hier mehr wissen möchtet, also mehr Infos zum Thema Hitze haben möchtet, dann schaut gerne mal rein in die Shownotes. Da haben wir natürlich, wie immer, viele Informationen für euch nochmals zusammengetragen. Wenn euch der Podcast gefällt, gerne abonnieren, Glöckchen an, ihr kennt das, und dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr. Und wenn ihr Fragen und Anregungen oder vielleicht auch Themenvorschläge habt, am einfachsten direkt unter den Podcast kommentieren oder ihr schickt uns eine Nachricht per Instagram @gesundnah. Freuen wir uns und lesen uns auch definitiv alles durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder am Start seid. Jetzt erstmal eine gute Abkühlung für euch. Ich bin Martin Hoffmann. Wir hören uns.
Gesundnah, der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.